Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der ungepflegten Meinungsäußerung zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Podcast. Ich bin euer Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Wie jetzt vielleicht schon am Intro erkennbar, geht es heute um, ja, im ganz großen Stil die freie Meinungsäußerung im öffentlichen Raum. Und im Spezifischen geht es um die Straftatbestände der Beleidigung und auch der Volksverhetzung. Einmal hätten wir da den Straftatbestand nach § 185 StGB Beleidigung. Per Definition geht es dabei um einen Angriff auf die Ehre einer anderen Person durch die Kundgabe von Missachtung oder Nichtachtung. Das ist dann wieder aufgeteilt in viele Elemente des Straftatbestands. Also es muss ein subjektiver Angriff auf die Ehre sein. Es muss irgendwie dem Opfer direkt zugetragen werden oder über Dritte. Und das darf nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt werden, also § 5 des Grundgesetzes. Dann haben wir den Straftatbestand der Volksverhetzung, das ist § 130 Strafgesetzbuch. Und bei der Volksverhetzung geht es um alle Handlungen, die den öffentlichen Frieden gefährden, in dem Hass oder Gewalt gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen geschürt wird. Hierbei geht es vor allem um das Aufstacheln zum Hass oder Gewaltaufrufe gegen spezifische Gruppen aufgrund Kriterien, die diese Gruppen ausmachen, wie Nationalität, Rasse, Religion, sexuelle Orientierung, aber auch ethnische Herkunft. Es geht um die Verächtlichmachung, also das Herabsetzen und Diffamieren dieser Gruppen oder das Leugnen und Verharmlosen von NS-Verbrechen. Also der Straftatbestand der Holocaust-Leugnung ist zum Beispiel auch unter der Volksverhetzung verbucht. Also das ist eigentlich der Ursprung dieses Paragraphen sogar. Weiterhin muss eine Handlung der Volksverhetzung Faktor der Öffentlichkeit mitbringen. Das heißt, die Handlung, die muss irgendwie in irgendeiner Weise öffentlich ausgetragen werden, entweder durch mediale Verbreitung oder aber zum Beispiel über eine Versammlung. Wir wollen uns diesen beiden Punkten mal in Good Faith nähern und eruieren, was macht es denn sinnvoll? Gibt es Dinge, die daran sinnvoll sind? Und wo geht die Auslegung des Rechts vielleicht etwas zu weit? Also gerade aktuelles Beispiel, Straftatbestand der Beleidigung. Manche werden es vielleicht mitbekommen haben. Das ist ja etwas, was teilweise politisch instrumentalisiert wird. Es gibt namhafte Politiker von Regierungs- und inzwischen nicht mehr Regierungsparteien, die diesen Straftatbestand sehr, sehr stark überreizt haben und wirklich alles angefangen haben, rechtlich irgendwie anzugreifen, was auch nur in die Nähe einer Beleidigung kommen könnte. Wodurch man schon, denke ich, gerechtfertigt von einer gewissen Instrumentalisierung dessen sprechen kann. Und freue mich darauf, mich heute mit euch darüber auszutauschen, die Sinn und Unsinnhaftigkeit des Ganzen. Wie seid ihr denn da so in das Thema reingekommen?
Vielen Dank dir für die super Einleitung. Es hat ganz gut die Stimmung gesetzt. Wie du vorhin schon gesagt hast, wenn man irgendwie auf sozialen Medien in den letzten 2-3 Wochen unterwegs war, dann ist man unweigerlich darüber gestoßen. Auf dem einen Medium vielleicht mehr als auf dem anderen. Ich bin tatsächlich häufig sehr auf X oder Twitter, wie auch immer man das noch nennen möchte, unterwegs und wurde das sehr stark medial behandelt. Und sagen wir es mal so, ich habe ein sehr, sehr großes und breites Verständnis der Meinungsfreiheit und bin deswegen tatsächlich sehr, sehr skeptisch gegenüber diesen beiden Tatbeständen. Ich würde sagen, dass ich den Tatbestand der Beleidigung für als unangebrachter halte, als den der Volksverhetzung. Ich glaube, da gibt es wirklich den ein oder anderen Use Case, wo das wirklich noch anzuwenden ist. Aber gleich vorab finde ich es sehr, sehr schwierig, aufgrund der Subjektivität von Äußerungen, als auch von diese Äußerung wahrgenommen wird, wie eben diese Tatbestände dann jeweils einzuordnen sind. Ja. Und ich glaube, das macht es auch so schwer und deswegen sollte man, glaube ich, auch meiner Meinung nach, die Hürde viel, viel höher setzen. Ja, also wie du es vorhin schon gesagt hast, ich will nicht sagen, dass daraus ein Geschäftsmodell gemacht wurde von gewissen Personen der Öffentlichkeit. Allerdings der Tatbestand der Beleidigung vor allem wurde sehr, sehr häufig jetzt eingesetzt, um ja Leute zu, ich will nicht sagen schikanieren, aber wenn man sich beispielsweise irgendwie mit ja, Karikatur oder sowas auseinandersetzt, ich meine, wenn man sich das meiste anguckt, das ist schon irgendwie jetzt nicht auf hohem intellektuellen Niveau, sondern häufig schon ein bisschen flapsig gewesen. Aber auch das sollte meiner Meinung nach ja, erlaubt sein. Und ich würde mich jetzt einfach mal aus dem Fenster lehnen und würde sagen, Beleidigung gehört abgeschafft. Das ist zumindest mein Standpunkt.
Ich finde das sehr gut, wie du das einleitest. Ich glaube, wir gehen noch mal eine Stufe tiefer und werden auch ein wenig philosophisch und überlegen uns erstmal, was wollen wir denn eigentlich überhaupt für eine Gesellschaft haben? Wie muss denn dieser öffentliche Raum gestaltet sein, in dem wir uns äußern können? Oder ob wir uns da überhaupt äußern dürfen? Ob das vielleicht nicht besser wäre, wenn sich niemand mehr äußern darf? Und ich glaube, wenn wir da erstmal anfangen, wird es relativ schnell klar, dass in einem guten Land, in einem Land, in dem wir leben wollen wir nicht so Zustände haben wie in Russland oder China, wo man das eben nicht machen darf. Also das wollen wir nicht. Ja, und ich glaube, da würden mir wahrscheinlich auch fast alle hier in Deutschland lebenden Menschen zustimmen. Und da müssen wir jetzt überlegen, okay, was gibt es denn vielleicht trotzdem für Gründe, warum wir den öffentlichen Raum für gewisse Äußerungen, und wichtig jetzt, also wir sprechen jetzt nur über Äußerungen, nicht über Handlungen. Also wenn jemand irgendwo hingeht und jemanden verprügelt, weil der ein Jude ist oder sowas, dann hat das nichts mit diesem Straftatbestand zu tun, den wir jetzt gerade besprechen. Es geht nicht um Handlungen, sondern es geht um Äußerungen. Das ist eine ganz wichtige Trennung. Ja, Handlungen sind komplett andere Geschichte. Das können wir gerne in einer anderen Folge besprechen. Das soll nicht heute darum gehen. Heute geht es nur um Äußerungen. Und jetzt, wie Simon schon gesagt hat, sind wir natürlich alle sehr freiheitsliebend und auch sehr offen darüber, dass wir einen möglichst diversen Austausch haben wollen. Ja, witzig, dass ausgerechnet von uns jetzt hier dieses Wort divers kommt. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt der öffentlichen Meinungsäußerung ist auch, dass man sich streiten können muss. Und im Streit wird das sicherlich vorkommen, dass die eine Person der anderen Person irgendwie auf die Füße tritt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wenn das so gemacht wird, dass das eine absichtliche Einschränkung der Würde sozusagen der anderen Person ist, also eben rein verbal ein Angriff, dann ist das dann was, wo wir wirklich sagen müssen, dafür brauchen wir einen gesetzlichen Rahmen und einen juristischen Apparat dahinter, der sich dann darum kümmert. Also ich erinnere mich, früher war das anscheinend so, dass die Leute sich dann duelliert haben, wenn sie sich wirklich bis aufs Äußerste verletzt haben. Und an der Stelle muss ich sagen, finde ich da wieder den Gedanken der Ehre auch wiedergespiegelt, weil die Person, die sich verletzt fühlt, dann mit Skin in the Game gegen die Person, die sie meint, sie angegriffen zu haben, dann auch eben ein wirkliches Duell macht. Und ich verstehe, dass wir heutzutage in einer Welt leben, in der das so keinen Anhaltspunkt mehr hat, dass das so nicht passieren wird. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass Politiker, die ja über ordentliche Geldmittel und auch über große Macht verfügen, dass die da systematisch den Staatsbürgern drohen mit irgendwelchen Anwaltsbriefen und mit irgendwelcher Einschüchterung hinsichtlich der rechtlichen Seite, wo sie ja ganz genau wissen, dass diese Leute erstens davon gar keine Ahnung haben und zweitens vielleicht auch gar nicht über die Ressourcen verfügen, sich da anständig zu verteidigen, dann würde ich sagen, das geht schon sehr weit Richtung Einschüchterung. Und das ist meiner Meinung nach gar nicht mehr so weit entfernt von den Situationen, wie wir sie in Russland oder in China haben. Weil bei uns kommt halt dann keiner vorbei, der dich dann verprügelt, sondern bei uns kommt halt dann ein anwaltliches Schreiben, was ja auch, wie vorhin schon gesagt wurde, mittlerweile bei einigen Herrschaften im Bundestag so ein institutionalisierter Apparat ist, der dahinter steckt. Also das ist ja trotzdem eine Form der Einschüchterung und auch damit dann Geld zu verdienen, ist natürlich völlig abstrus. Also mit der freiheitlichen Äußerung oder Nicht-Äußerung eines Menschen Geld zu verdienen, das kann es absolut nicht sein. Und da müssen wir wirklich nachdenken, wie weit das Sinn machen kann. Und ich denke, man hört schon raus, wie ich darauf denke. Also wenn es jetzt darum geht, dass eine Person auf Gewalt aus ist und man das auch wirklich erkennt, dass es hier darum geht, dass es nicht nur eine Äußerung ist, sondern dass es wirklich die Vorstufe eines akuten Konflikts ist, in dem auch gehandelt wird, dann finde ich es absolut richtig, dass man diese Person dafür bestraft und dass man da auch rechtlich für vorgehen kann. Aber wenn jetzt jemand den Holocaust leugnet zum Beispiel, dann müssen wir doch als Gesellschaft auch irgendwann einfach mal so reif werden, dass wir sagen, okay, der ist halt einfach ein Vollpfosten, ja. Es wird immer, ja, schauen wir uns die Gaußsche Glockenkurve der IQ-Verteilung an, es wird immer so 5-6% der Menschen geben, die sind vollkommene Vollpfosten. Da kannst du sowieso nichts mehr retten. Und da muss man dann auch einfach mal erkennen, okay, manche Leute sind halt einfach verloren. Und die muss man dann auch verloren sein lassen. Ja, also das war ja genau der Grund, warum man dieses NPD-Verbot damals im Verfassungsgericht nicht weiter verfolgt hat, weil es entschieden wurde, ey, das ist einfach irrelevant. Okay, es sind einfach zu wenig Leute, die dahinter stehen, die diese Ideologie heute noch aktiv vertreten, als dass es sich lohnt, da ein bundesweites Urteil zu fällen. Und ich finde, das ist genau das richtige Mindset, dass man eben sagt, hey, pass auf, es gibt ein paar Leute, die sind einfach verloren, da kann man nichts machen. Und solange die aber keinen akuten Schaden verursachen, sondern einfach nur dumm rumlabern, muss man die einfach machen lassen, weil wenn man das nicht zulässt, dann führt es dazu, dass Leute, die was beitragen zur Gesellschaft und auch zum intellektuellen Diskurs was beitragen, sich in irgendeiner Weise vielleicht eingeschränkt fühlen und dann nicht mehr frei Schnauze reden wollen, weil sie Angst haben, dass sie dann auch so einen Brief kriegen. Und das kann es nicht sein, weil dann sind wir wieder so eine degenerative Gesellschaft wie halt in Russland oder in China. Und ich meine, man kann sich das ja angucken. In den Ländern leben insgesamt da Milliarden von Menschen, ja, in dem asiatischen Raum, der ja sowieso auch sehr totalitär ist. Und die kriegen nichts zustande. Ja, da kommt gar nichts. Und das zeigt uns ja schon, dass das als Kultur nicht besonders früchtetragend sein kann. Und das ist was, wo ich sage, das sollte eigentlich nicht so sein, weil wir hier in Zentraleuropa, ja, da kann man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen, was die kulturelle Herkunft angeht. Wir haben im Endeffekt eigentlich alles erfunden und alles erschaffen, was gut ist in dieser Welt. Ja. Und das muss ja auch irgendwo mal was sein, wo man sagen kann, hey, da wollen wir auch mal dahinter stehen und sagen, wie können wir denn da weitermachen? Wie können wir denn dieses kulturelle Erbe vielleicht auch ehren und uns als Gesellschaft weiterentwickeln? Weil was ich sehe, ist technologischer Fortschritt, wirtschaftlicher Fortschritt und das gleiche bescheuerte gesellschaftliche zurückgebliebene Rumgeplänkel, wie es eigentlich vor 500 Jahren auch zu erwarten gewesen wäre. Und das finde ich ziemlich peinlich, muss ich sagen. Aber jetzt mal genug gerantet.
Ja. Ich glaube, wir hätten am Anfang das Trigger-Warning geben sollten, dass Rechtspositivisten lieber schon sich zumindest mal ein bisschen Petersilie in die Ohren stecken müssen. Ja, also wie du das gerade eben schon gesagt hast und vielleicht auch aufbauend auf unsere Folge, die wir damals zur Aufklärung gemacht hatten mit den Idealen, die eben vielleicht damals schon die Saat in den Boden gesteckt haben für beispielsweise den Erfolg Europas und Zivilisationen, die davon abstammen. Sehe ich beispielsweise, und ich meine, das ist ja im Prinzip einfach eine Einschränkung der Meinungsfreiheit derartig, die dementsprechend einfach verwendet wird, um gewisse Äußerungen nicht zuzulassen. Und ich finde es auch einfach sehr, sehr interessant, da würde ich gerne mit euch drüber diskutieren, im Prinzip die Validität überhaupt dieser Existenz, und jetzt gehen wir erstmal auf die Beleidigung ein, nämlich zu sagen, dass sich dadurch irgendjemand verletzt fühlt. Ja, dementsprechend wird es ja in irgendeiner Art und Weise auf eine gleiche Ebene gestellt, wie beispielsweise, wenn ich jetzt jemandem mein Knie in die Nase ramme. So, ja, es ist auch eine Körperverletzung. Ja. Und das ist ja ganz logisch, das muss geahndet werden. Ich glaube, da würden sich die wenigsten Personen drüber streiten, dass eben hier wir mehr sind, dass wir besser sind als das Gesetz des Dschungels, ja, als das Gesetz des Stärkeren. Und aber jetzt hat nehmen wir dieses Prinzip und sagen, hey, die Beleidigung, das ist irgendwie eine Ehrverletzung, und da steckt das Wort ja auch schon drin, Verletzung. Und ich habe da in letzter Zeit drüber nachgedacht und ich finde es eigentlich, im Prinzip ist es nur etwas, was sich in deinem Kopf abspielt. Ja? Also du musst dich dadurch nur verletzen lassen, wenn du das möchtest, wenn du das zulässt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Situation, wenn ich jetzt, oder vielleicht bin ich einfach zu häufig am Bahnhof in Frankfurt unterwegs gewesen, wenn ich jetzt halt irgendjemand einen Schimpfwort nennt, so, was bei mir, das perlt einfach irgendwie ab. So, das sind so, okay, für mich ist es eigentlich mehr ein Signal über diejenige Person, die mir dieses, was auch immer, an den Kopf wirft. Ich muss mir dann halt einfach denken, nun gut. Und für mich zeigt das eine gewisse Reife der Persönlichkeit aus, zu sagen, dass ich hier nicht retaliieren muss und nicht kontern muss. So, ja, natürlich eine andere Persönlichkeit würde dann sagen, ich fühle mich dann irgendwie verletzt in der Ehre, und ich kann mir vorstellen, dass es gewisse kulturelle Unterschiede gibt, in denen beispielsweise eine Ehrverletzung, und wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, früher war das ja noch ein viel, viel größerer Deal. Ja, ich glaube, heutzutage ist es also einfach anderes Standing, die Ehre, beziehungsweise wird diese Ehre durch etwas anderes definiert. Ja? Und dementsprechend ist es für mich fast schon ein Unding, das eben auf denselben Tatbestand wie eine Körperverletzung zu heben, wo ich sage, hey, für mich ist es einfach ich muss einfach individuell darauf reagieren und einfach sagen, es tangiert mich einfach nicht. Ja? Also du hast mich seit hier in keinerlei Art und Weise in meiner Ehre eingeschränkt. Und für mich zeugt das eher von Größe. Und jemand, der das nicht tun kann und sagt, okay, ich muss jetzt auf beispielsweise den Rechtsstaat zurückgreifen, das zeigt für mich von Kleinlichkeit und beispielsweise auch, dass ich nicht zufrieden bin mit wem ich bin und dass ich mich sehr, sehr leicht einschränken kann, also auch beängstigen lassen kann durch irgendwie sowas, dass ich vielleicht irgendwelche anderen, wenn ich sagen Komplexe habe, aber irgendwie sowas, was mich dann dazu verführt zu sagen, hey, ich muss das jetzt machen.
Ja, absolut. Ich meine, du hast ja, wir haben es ja schon angesprochen, wenn du ein Duell hast, dann hast du eine Situation, wo die Person, die verletzt wurde, auch selbst tätig wird und ihre Ehre sozusagen wiederherstellt, weil man sich im Zweikampf mit einer anderen Person misst und den dann gewinnt. So. Und was ist das jetzt, wenn ein Spitzenpolitiker dann eine Anwaltskanzlei auf irgendeinen armen Zivilisten lossetzt und den dann damit fertig machen will? Also wo ist das eine Wiederherstellung dieser angeblich verletzten Ehre? Das zeigt ja nur, dass da irgendwo ein opportunistisches Kalkül dahinter steckt, dass man zum einen damit Geld verdienen will und zum anderen damit die Leute einschüchtern will und so eine gewisse Fetischisierung dieser Machtausübung damit erreicht. Und ich meine, das ist ja völlig Banane. Also was hat das in einem einem supposedly entwickelten Nationalstaat noch verloren? Also es ist peinlich, ist das. Ja, da muss man dann ganz ehrlich mal sagen, was soll der Käse?
Vielleicht, um hier mal so ein bisschen Background noch zu schaffen. Wir reden ja jetzt hier über den Straftatbestand, in der Güte, der Beleidigung. Und wenn wir dann im Strafgesetzbuch ein paar Paragraphen weitergehen, nämlich beim Paragraph 187, kommt ja der Straftatbestand der Verleumdung. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Unterscheidungsmerkmal dieser beiden Straftaten. Die Beleidigung, da geht es beim Schutzgut tatsächlich nur, in Anführungszeichen, um die Ehre einer Einzelperson. Und da wird jetzt explizit die Ehre benannt als Schutzgut. Das heißt, wenn du dich durch die Äußerung einer anderen Person in deiner Ehre verletzt fühlst, dann ist es eine Beleidigung. Das kann halt sein, dass du genannt wirst oder weiß ich nicht, irgendetwas dieser YouTube wird sich jetzt gerade sehr über unser Video freuen. Irgendetwas in der Richtung, das wird eine Beleidigung sein, während es bei der Verleumdung explizit darum geht, dass unwahre Tatsachen über eine Person verbreitet werden, um deren Ruf zu schädigen. Also das, was man im Volksmund vielleicht auch als Rufmord bezeichnen würde. Und dabei muss eben eine falsche Tatsachenbehauptung aufgestellt werden. Es muss nachweislich falsch sein. Das heißt, die Tatsachenbehauptung, die muss auch objektiv überprüfbar sein. Und es muss dazu ausgelegt sein, den öffentlichen Ruf oder die Meinung über eine Person, den sozialen Ruf irgendwie herabzuwürdigen oder zu schädigen. Und ich finde, das ist ja eine Straftat, die durchaus nachvollziehbar ist, weil die Konsequenzen für die Einzelperson nachvollziehbar sind. Wenn ich jetzt irgendwie Verleumdung betreibe über eine Person, dann kann das weitreichende Folgen im Leben dieser Person haben. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass da Jobchancen wegfallen, dass eine Person vielleicht sogar gekündigt wird, dass eine Person Preise aberkannt werden, Erfolge abgesprochen werden, etc. Es kann sein, dass diese Person aus sozialen Gruppen entfernt wird, zum Beispiel durch eben diese Rufschädigung. Und das sind Konsequenzen, die weit über einen persönlichen Konflikt hinausreichen. Während bei einer Beleidigung ja wirklich einfach nur die Konsequenz ist, dass ein persönlicher Konflikt ausgetragen worden ist und die eine Person sich durch die im Endeffekt Meinungsäußerung der anderen Person verletzt fühlt. Natürlich ist es so, dass wir bei einer Beleidigung immer noch diese Hintertür haben. Ja, es kann ja einfach nur meine Meinung sein, die ich über die Person geäußert habe. Wobei wenn wir davon reden, dass jemand nicht Schwachkopf genannt werden kann, zum Beispiel, ganz findige Leute werden jetzt wissen, auf was ich anspiele, dann finde ich dann doch, dass das irgendwie eine legitime Meinungsäußerung auch sein kann und das jetzt nicht unbedingt als Beleidigung angesehen werden muss. Und dass man dafür eine Strafanzeige stellen kann, das ist halt eben, wie gesagt, ein gesellschaftliches Armutszeugnis. Da würde ich dir auch wirklich recht geben, Tim. Während natürlich irgendwo die Sichtweise, dass das überhaupt eine Straftat ist, für mich schon irgendwie nachvollziehbar ist, weil man erstmal aus der Opferperspektive versucht zu urteilen. Und wenn man aus der Opferperspektive heraus urteilt, dann geht man natürlich auch jetzt nicht vom stärkstmöglichen Individuum aus, sondern eher so von überhaupt einem Individuum. Und dass die dann doch größere Konsequenzen davontragen, wenn sie beleidigt werden, als jetzt wir persönlich, das ist für mich vorstellbar. Also, dass dieser Bestand der Ehrverletzung jetzt für Personen, die weniger reflektiert damit umgehen können, so wie du das ja eigentlich schon gut illustriert hast, Simon, mit deinem Beispiel. Ja? Also im Endeffekt, wir können reflektieren und können sagen, das, was eine Person jetzt hier über mich äußert, wenn die mich jetzt, weiß ich nicht, was nennt oder so, ja, das tangiert mich nicht. Warum sollte es mich auch tangieren? Das kann mir ja nur wichtig sein, wenn mir die Meinung der Person zu mir wichtig ist. Das heißt, ich bin ja das Maß dessen, wie viel Schaden das bei mir anrichten kann. Wenn ich sage, oh Gott, das ist jetzt irgendwie die wichtigste Person in meinem Leben und die hat mir jetzt eine Beleidigung an den Kopf geworfen, ja, dann kann das wehtun, das verstehe ich auch. Aber wenn ich jetzt von irgendeinem Typen oder sonst irgendeiner Person auf der Straße beleidigt werde, was soll das schon groß mit mir anstellen? Aber das setzt voraus, dass ich eben diese Reflexion auch betreiben kann in der Situation. Und ich denke, das ist jetzt was, das ist ein Umstand, der nicht grundsätzlich gegeben ist. Woran das liegt und ob das nicht ein Zustand ist, der behebbar wäre oder der behoben werden sollte in der Gesellschaft, das steht auf einem anderen Blatt.
Wichtiger Punkt mit dem anderen Blatt, weil ich meine, das ist ja dann auch entscheidend dafür, ob das jetzt aus ethischer Perspektive überhaupt Sinn macht, das dann als Straftatbestand zu markieren. Weil ich meine, wenn du sagst, die Person hat nicht das Reflexionsvermögen, sich damit auseinanderzusetzen, dann kann ja nicht die andere Person dadurch strafbar werden, dass die angeblich unterbelichtete Person, die da beleidigt wurde, nicht imstande ist, ihre eigenen Probleme zu lösen. Also
das habe ich nicht gesagt.
Ja, das habe ich aber gesagt. Und das ist natürlich völlige Fehleinschätzung des Rechts an der Stelle, dass man dann deshalb den Straftatbestand geben muss. Also das ist ja völlig abstrus. Also man hört es ja schon, wie ich rede, dass ich das völlig an den Haaren herbeigezogen finde. Und ich mache mir an der Stelle halt auch ein bisschen Sorgen, weil ich meine, mit Deutschland geht es in letzter Zeit sowieso schon mies bergab. Und wenn man jetzt halt dann noch anfängt, so gesellschaftlich disruptiv, was die öffentliche Meinungsfreiheit angeht, vorzugehen, dann wird das ja dadurch nicht besser. Also ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben in Deutschland vielleicht so 10 Millionen Menschen, die halten eigentlich hier den ganzen Laden am Laufen. Ja, die haben was drauf, die machen was und deswegen funktioniert das alles. Und wenn die Stück für Stück keinen Bock mehr haben, weil sie das kacke finden und auch denken, das ist ja das so, wenn man jetzt die Analogie wieder nimmt, ja, wenn ich eh schon die anderen carry, ja, vielleicht komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich mir denke, yo, die haben das gar nicht verdient, dass ich hier für die was leiste. Ja, und das ist vielleicht was, vielleicht brauchen wir mal einen Streik der Leistungsträger, dass die mal sagen, hey, so wie ihr anderen 70 Millionen euch zusammen verhaltet, das geht nicht, ihr müsst euch zusammenreißen, wir streiken jetzt. Und dann würde ich mal gerne sehen, wie hier die Post abgeht, ey. Weil irgendwie irgendwann muss das doch mal wieder eingerenkt werden. Also das ist doch völlig abstrus. Ich habe das nicht verstanden, als ich diesen Bericht gesehen von dem Mann da, der dieses Meme gepostet hat. Und dann stand er da mit seiner Down-Syndrom-kranken Tochter und hat dann erzählt, dass bei ihm eine Hausdurchsuchung war, weil er auf X da irgendein Meme gepostet hat über welche Person auch immer, ja. Und das, ich weiß nicht, also das kann doch nicht, also dass die Polizei dann sowas auch durchzieht, das ist ja für mich schon auch wieder so, also wie erniedrigt müssen sich diese Beamten gefühlt haben, die jetzt diesen armen Zivilisten mit seiner behinderten Tochter dran servieren, also die haben irgendeinen Fetisch dafür, weiß man ja nicht, aber wie erniedrigt müsste sich ein geistig gesunder Mensch fühlen, wenn er sowas machen muss. Also das ist ja wirklich absolut unter aller Sau, da jetzt auszudurchsuchen bei dem.
Ich verstehe durchaus deinen Frust. Und man merkt auch, du rantest mehr als normal. Also man merkt, dass es dir wirklich, wirklich nahe steht. Um nochmal auf das zurückzugehen, was du vorhin gesagt hast, hier der Unterschied zwischen Verleumdung und Beleidigung. Und du, als du was vorgelesen hattest, ging es tatsächlich, und das ist für mich einer der Kernpunkte, geht es um die Objektivität versus Subjektivität. Ja? Also wenn ich da wirklich mit dem Intent dahin gehe, um zu sagen, hey, ich möchte jetzt halt beispielsweise den Ruf einer Person schädigen, versus ich möchte jetzt halt einfach subjektiv meinem Unmut erstmal jetzt Luft machen, ohne jetzt da irgendwie größere Ziele zu verfolgen. Das ist eine. Und dann eben wirklich dieses, beispielsweise, wenn ich sage, hey, für mich ist es subjektiv kein Problem, wenn ich den jetzt halt irgendwie, was weiß ich auch nennen möchte, und dann nimmt diese andere Person das aber anders wahr, und es liegt dann sozusagen, ob das Straftat ist oder nicht, das liegt dann einzig und allein im Ermessen dieser Person. Natürlich gibt es natürlich den Gesetzesprozess, der das Ganze dann auch irgendwie ein bisschen objektivisieren muss. Das Problem, was ich eben sehe, ist, dass dieser Paragraph ausgeweitet wird. Ja, also den gibt es ja jetzt halt nicht erst seit gestern oder so oder seitdem dieses Meme gepostet wurde oder sowas. Allerdings wird viel, viel häufiger davon Gebrauch gemacht. Und ich glaube, das ist eben das, was mir eben zu bedenken gibt, ist, dass solche Mittel einfach dann verwendet werden, um den öffentlichen Diskurs so einzuschränken, wie man das eben haben möchte. Das beste Beispiel eben in die andere Richtung ist, gewisse Menschen werden sehr, sehr häufig als, ja, beispielsweise Nazi bezeichnet in öffentlichen Medien. Ja, also das war häufig mit Donald Trump. Und da könnte man schon fast sagen, das ist fast schon Verleumdung, ja. Ich weiß jetzt halt nicht, ob diese Personen dann einfach derartig gepolt sind, dass sie sagen, hey, das perlt einfach an mir ab, so zu machen, was du möchtest. Es interessiert mich nicht, ob das jetzt deine Meinung von mir ist oder nicht. Aber was ich damit sagen möchte, dass diese Art und Weise, wie dieses Instrument, sage ich jetzt halt mal, angewandt wird, sehr, sehr einseitig ist. Ja, und dementsprechend dann auch den öffentlichen Diskurs, ich will jetzt nicht sagen, leitet, nur weil ich jetzt halt jemanden verbiete, jemanden irgendwelche unschönen Worte zu nennen. Weiß ich jetzt nicht, ob es den öffentlichen Diskurs leitet, aber ich könnte mir eben vorstellen, eben mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, dass dieser Straftatbestand häufiger jetzt halt nur eingesetzt wird, dass auch einfach Sachen, die vielleicht, ne, du hast vorhin gesagt hast, Tim, vielleicht wirklich intellektuelle Kritik sind, irgendwann einfach als persönlich aufgefasst werden, dass sagen, dass meine Person angreift, ja, etwas, was vielleicht jetzt eine gewisse Art von wirklicher Kritik oder so ist, dann, also was ich damit sagen möchte, man kann das irgendwie aufweichen und das ist auch eben das, was man vielleicht, wie von dir vorhin schon angesprochen wurde, Tim, in etwas mehr autoritären Kreisen sehe, also zum Beispiel in Thailand mit diesen Les Majesté-Regeln, ja, also wenn du irgendwie irgendeine Art von Kritik gegenüber der Königsfamilie oder dem König an sich ablässt, egal wie subjektiv, wie plump oder wie wohlformuliert und wie groß der Wahrheitsgehalt auch wirklich ist, ja, Knast, so ist halt so. Oder Schlimmeres. Und das ist eben das, was mir die meisten Sorgen hierbei bereitet.
Und da muss man ja sagen, die thailändischen Könige da, die sind ja wenigstens noch so aufgestellt, dass sie die charakterliche Größe haben, das wenigstens klar zu kommunizieren, zu sagen, ich darf nicht beleidigt werden, wer das macht, kriegt auf die Fresse. So, bei uns ist das halt so, da wird immer dieses Gutmenschentum vorgespielt und wir sind Demokraten und wir sind alle so volksnah und wir am Küchentisch sitzen wir und reden und alles cool. Aber verhalten uns dann genauso wie dieser geisteskranke Gottkönig in irgendwo. Also das geht ja irgendwo nicht zusammen. Also entweder ist man das eine oder man ist das andere. Und wenn man sagt, man ist der Gottkönig, ja, dann kann man es ja auch machen. Aber dann muss man auch dazu stehen, dass man das so sagt. Und dann kann man nicht sagen, ich bin Demokrat und mach das so. das ist ja irgendwo auch wieder eine Schizophrenie, die sich da bei mir zumindest bemerkbar macht, wenn ich da so drüber nachdenke, dass ich das machen würde. Und wie du es schon gesagt hast, also wir müssen jetzt mal hier eine klare Differenzierung machen, die habe ich am Anfang nicht gemacht, aber was wir hier hauptsächlich diskutieren, ist ja die freie Meinungsäußerung im politischen Kontext. Verleumdung und all das sind ja auch Dinge, die beschäftigen sich mit dem ganz normalen Wirtschaftsleben. Also wenn ich jetzt sage, ich und meine Familie haben alle Durchfall und Lebensmittelvergiftung von den Würstchen bekommen vom Metzger um die Ecke und ich schreibe dann einen Leserbrief in die Zeitung und das stimmt nicht, dann ist das natürlich Verleumdung. Ja? Und das ist dann auch was dem wirtschaftlich schadet und was die Region natürlich dadurch nicht attraktiver macht, wo ich mich natürlich absolut daneben benehme, wenn ich das mache, warum auch immer, und dann soll ich dafür auch bestraft werden. Aber im politischen Kontext brauchen wir ganz klar ein anderes Mindset, in dem wir da rangehen, weil die Leute, die sich da hinstellen und sagen, sie wollen Kanzler werden, die müssen natürlich auch ein gewisses charakterliches Kontingent mitbringen. Also die müssen eine gewisse persönliche Festigkeit haben, weil sonst haben sie da im Kanzleramt sowieso nichts verloren. Und Leute, die einen Machtanspruch haben und herrschen möchten und bestimmte Ämter bekleiden möchten, die müssen das dann einfach aushalten, dass sie in einem eigentlich ja entwickelten Staat eben auch kritisiert werden. Und da mal Chapeau an Donald Trump, ja, wie der von jeder dahergelaufenen Kakerlake wird der dumm angepisst und er lässt es alles an sich abperlen und gewinnt die Wahl haushoch. Ja. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Politisch muss man nicht drüber reden, hat er auf jeden Fall einen in der Klatsche, aber sehr gut gemacht. Er hat sich nicht einschüchtern lassen, hat sich nicht ärgern lassen von diesen ganzen Versuchen, da, dass er immer runtergemacht wird und wie du schon gesagt hast, als Nazi bezeichnet wird, ja. Also ich kann ihn auch nicht leiden. Ich finde, dass er ein typischer Amerikaner ist halt einfach, ja. Einfach so ein großkotziges. Aber trotzdem hat er halt Eier in der Hose. Und das ist halt was, warum haben wir das nicht mehr? Warum haben wir das nicht? Warum ist es bei uns so, dass dann ein Minister, ja, einer, der ja eigentlich damit beauftragt ist, das Land zu leiten, warum hat der den ganzen Tag Zeit, da sich mit solchen Beleidigungen auseinanderzusetzen. Das sind Dinge, die sind nicht ganz koscher.
Also ich würde da jetzt schon mal eine Bresche schlagen, weil im Endeffekt, was jetzt der Kern eurer Argumentation ist, ist, dass ihr den Menschen, die jetzt zum Beispiel da zur Anzeige greifen, vorwerft, dass sie nicht die charakterliche Größe haben, darauf zu verzichten. Und ich finde, das ist eine verkehrte Herangehensweise. Weil im Endeffekt habt die Situation, dass ein Machthebel gibt, der liegt offen da und der kann genutzt werden, der kann theoretisch von jeder Person genutzt werden. Und der ist spezifisch definiert, also es ist ein Werkzeug, was halt angewendet werden kann und das steht jedem offen. Also jeder kann potenziell darauf zugreifen. Es gibt jetzt nicht irgendwie da den Straftatbestand der Politikerbeleidigung jetzt oder der Majestätsbeleidigung.
Noch nicht.
Ja, noch nicht, ist egal, aber gibt's nicht. Und im Endeffekt, jeder kann potenziell zu diesem Werkzeug greifen. Und jetzt ist es halt die eine Seite der Medaille.
Das stimmt so nicht, weil das ist ja ein rechtlicher Prozess, der dahinter steht. Der ist mit gewissen Kosten und auch mit gewissem Aufwand verbunden. Und das ist ganz klar, das ist auch im Bereich der Inequality Economics ganz klar definiert, dass unterschiedliche Gesellschaftsschichten nicht die gleiche Kapazität zur Organisationsstrukturbildung haben wie andere. Und natürlich hat ein einfacher Zivilist, der vielleicht eh schon wenig Geld hat, nicht die Möglichkeit, den Rechtsapparat in gleicher Weise zu nutzen wie ein Spitzenpolitiker. Und das muss uns als logische Konsequenz klar sein.
Das ist an der Stelle jetzt aber noch eine andere Ebene des Ungleichheitsarguments. Natürlich kann ja zum Beispiel auch jemand, der mehrfacher Millionär ist, viel leichter Leute einfach abmahnen, weil eine Abmahnung rauszuschicken ist auch mit großen Kosten verbunden und eine Abmahnung abzuweisen ist wiederum mit großen rechtlichen Kosten verbunden. Das heißt, die meisten würden eine Abmahnung einfach akzeptieren, statt dagegen
rechtlich zu. Abmahnung ist kein subjektiver Tatbestand. Das ist das Problem. Dann habe ich ja einen konkreten, objektiven Grund, weshalb ich dich abmahnen kann. Beleidigungen kann ich mir alles ausdenken.
Naja, also eine Abmahnung, die kann schon auch sehr ungerechtfertigt sein. Aber das ist jetzt was komplett anderes. Ich meine nur, dass man mit diesem Ungleichheitsargument viele rechtliche Mechanismen angreifen kann. Und das spielt jetzt für mein Argument, das ich machen will, keine Rolle. weil es geht im Endeffekt nur darum, dass dieses Werkzeug existiert und dass jeder darauf zugreifen kann, potenziell. Dass andere da jetzt bessere finanzielle Möglichkeiten haben als andere, sei mal dahingestellt, da stimme ich voll überein.
Das macht in diesem Fall schon einen Unterschied, Tom. Das ist nämlich was, wo wir uns mit beschäftigen, dass Dinge gesagt werden, die keinen konkreten Schaden verursachen. Es gibt kein messbares Ergebnis einer Handlung und keinen Kausalzusammenhang zwischen irgendwelchen angeblichen Schäden. Und das macht die Verteidigung für eine Person definitiv schwieriger. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders, dass man dann die Möglichkeit hat, als Spitzenpolitiker über automatisierte Anwaltskanzleiprozesse gegen einfache Zivilisten vorzugehen. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Das ist was anderes, wenn wir unter uns ein Problem haben oder wenn wir uns vielleicht auch mal öffentlich gestritten haben und du dich da im Wort vergriffen hast oder ich mich da im Wort vergriffen habe. Das ist was anderes. Aber du kannst es nicht in dem Staatsapparat integrieren. Das kann nicht sein. Das ist absolut, absolut kategorisch daneben.
Was aber auch nicht sein kann, ist, dass man Einzelpersonen, weil es geht ja hier um das Recht einer Einzelperson und es geht nicht, dass man die aufgrund von irgendeinem Status darauf ausschließt. Also dann müsste man, das müsste auch für Millionäre gelten, die, also ab einer bestimmten Einkommensklasse ist es auch zu leicht, Leute wegen Beleidigungen zu verklagen.
Hat ja nichts mit dem Einkommen zu tun, sondern mit der Öffentlichkeit einer Person.
Also, um da mal kurz einzugehen, für mich ist es egal, ob ich jetzt eine Person der Öffentlichkeit bin, ob ich reich bin, ob ich arm bin. Für mich ist die Existenz dieses Tatbestands einfach ein Unding. Ja, also.
Ja, darauf wollte ich auch eigentlich raus. Es geht ja darum, dass es sehr schwer ist, ein allgemeines Argument zu formulieren, was nur auf die Verantwortung anspielt, dass man das nicht nutzen soll oder nicht nutzen können soll, sondern es geht ja darum, wie sinnvoll ist es, dass es überhaupt diesen Straftatbestand gibt. Also ich würde eher aus der Richtung an diese Problematik rangehen und sagen, der Straftatbestand der Beleidigung ist etwas, was abgeschafft werden sollte, statt den Leuten zu sagen, ja, ihr solltet den nicht nutzen. Also wenn etwas nutzbar ist, warum sollte man den Leuten es zum Vorwurf machen, dass sie es nutzen? Ich würde es auch den Politikern nicht zum Vorwurf machen, dass sie es nutzen, wenn es doch rechtlich die Möglichkeit dafür gibt. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Politiker, also die Minister, die den Straftatbestand der Beleidigung nutzen, die haben den nicht ins Leben gerufen. Ja. Die haben auch einfach nur erkannt, sie haben diesen Machthebel und das ist für mich eine Tatsache, dass ich niemandem vorwerfen würde, einen Machthebel zu nutzen, den er hat. Das ist ähnlich, wie es sinnlos ist, den Leuten in einer Diskussion vorzuwerfen, dass sie nicht mit sauberen Mitteln arbeiten. Ja klar, also du kannst Lügen exposen, wenn jemand irgendwie falsche Argumente bringt oder so, aber ihm daraus einen großen Vorwurf zu machen, dass er zum Beispiel die Unsicherheit eines Diskussionspartners ausnutzt, nur um die Diskussion am Ende als Sieger davon zu tragen, das wäre was ich etwas schwieriger fände. Klar, es ist nicht die feine englische Art, aber darum geht es ja jetzt mal dann auch nicht.
Schopenhauer. Darum soll es ja auch überhaupt nicht gehen. Ich meine, wir machen ja auch hier keine Angriffe gegenüber irgendwelchen Menschen direkt, sondern wir sagen, dass das System halt so scheiße ausgelegt ist. Und ich denke, wenn wir einen Straftatbestand in dieser Richtung haben wollen, dann müssen wir nochmal differenzieren, vor allem zwischen Personen des öffentlichen Lebens und da vor allem zwischen Politikern und dem Rest der Gesellschaft. Weil Leute, die sich auf dieses Niveau begeben, dass sie eben herrschen wollen, dass sie solche Ämter bekleiden wollen, die müssen auch in der Lage sein, sowas auszuhalten und sowas dann nicht zu nutzen. Und das sind sie ja offensichtlich nicht, das demonstrieren sie ja jeden Tag. Und dann müssen wir das System dementsprechend ändern, dass wir halt die Regeln ändern. So wie Simon immer sagt, don't hate the player, hate the game. Dann müssen wir halt das Game ändern.
Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit schon gejuckt, diesen Spruch rauszulassen.
Deswegen habe ich ihn dir vorweggenommen.
Vielen Dank dir, alles gut. Ich bin da an sich vollkommen bei dir, dass das im Prinzip diese Spielregel einfach abgeschafft gehört. Allerdings glaube ich, das ist schon eben dann noch Aufgabe der zivilen Gesellschaft zu sagen, okay, aktuell besteht dieser Regelsatz. Und ich will jetzt halt nicht sagen, ich will schon sagen, okay, gehört abgeschafft, aber an sich muss halt eben die Zivilgesellschaft dann sagen, hey, diejenigen, die das benutzen, sind halt einfach Leute von, wie ein guter Freund von mir sagen würde, ohne Format. Ja, die halt einfach keinerlei, ist ein Rückgrat haben, aber die vielleicht einfach nicht für den öffentlichen Auftritt gemacht sind. Und meiner Meinung nach ist die einzige Art und Weise, wie sich das auswirken kann und wie das eben bestraft werden kann, durch die Wahlurne. Ja? Und wir werden dann halt einfach sehen oder eben nicht sehen, ob die Gesellschaft für diese Personen diesbezüglich dann abstraft oder nicht. Na, ist wahrscheinlich jetzt auch in der Wahl, wirst du es nicht sehen können, weil das jetzt halt nicht monokausal ist, dass dieses eine Ding war, was jetzt dann ausgewirkt hat, ob diese eine Person dann eben Bundeskanzler wird oder nicht oder wiedergewählt wird oder nicht oder was weiß ich. Deswegen bin ich eigentlich schon bei Tom zu sagen, das ist ein sekundäres Ding, ob du jetzt halt, das im Öffentlichen machst, ob du jetzt halt eine Beamter bist, ob du was weiß ich bist. Für mich gehört das einfach insgesamt abgeschafft. Im Sinne, auch wenn ich irgendwie jetzt halt durch die Gegend laufe und mich dann irgendjemand beleidigt oder es würde mir nie in den Sinn kommen, den deswegen anzuzeigen. Deswegen ist es einfach für mich okay, gehört abgeschafft, braucht man nicht. Diejenige Person, die es halt aktuell zum aktuellen Zustand benutzt, ist halt einfach ein Signal für mich. Und gleiches für mich, wenn man halt irgendwie sagt, nun gut, das kann dann halt jemand durch die Gegend gehen, also angenommen, wir machen jetzt halt so, Beleidigung gibt es nicht mehr, wird abgeschafft als Straftatbestand, dann ist es ja auch nicht so, als würden wir jetzt durch die Innenstädte laufen und würden auf einmal eine Kakophonie von Schimpfwörtern hören.
Hören.
Ja, und selbst wenn, für mich ist es doch eher ein Signal, es ist ein Signal über eine Person, wie diese Person ist, dass sie beispielsweise auf so ein Vokabular zurückgreifen muss. Lass doch lieber das Signal zu. Ja? Das ist doch komplett kontraproduktiv, das beispielsweise zu unterbinden. Ja? Das ist ein Signal. Beispielsweise, wenn dich irgendjemand beschimpft, dann musst du beispielsweise irgendwas dieser Person gegenüber gemacht haben, mit der sie nicht zufrieden ist. Und zwar sehr, sehr unzufrieden. Ansonsten würde sie ja eben nicht auf solche Wörter zurückgreifen. Und dementsprechend man versucht und auch hier, ja, wenn man das Bullshit-Bingo viel Muskeln, wenig Hirn spielt, kannst du jetzt hier gleich wieder eins abhaken. Im Prinzip versucht man wieder nur Symptome zu bekämpfen und keine Ursachen, indem man aber sagt, hey, wieso ist denn überhaupt diese Person in der Situation, dass sie mich beleidigt? Natürlich als Politiker werde ich mir immer Feinde machen werden, weil ich kann nicht 100% der Zustimmung hinter mir haben. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn sich so eben sowas häuft, ja, oder wenn ich durch die Straße gehe und die ganze Zeit beleidigt werde, dann frage ich mich, okay, liegt es an mir oder was ist los oder so? Also was ist denn die Ursache? Ja, und dementsprechend ist eben auch diese freie Meinungsfreiheit eben so wichtig. Was ist ein Signal, was mir eben zeigt, okay, was geht in der Gesellschaft ab? Ja, was denken andere Menschen? Ansonsten muss ich ja irgendwie erraten, was diese Menschen machen, oder ist es mir egal? Wo ich dann wieder sagen würde, wenn es mir egal ist, dann bin ich vielleicht nicht die richtige Person, um mein Land zu führen, weil ich dann dementsprechend die Menschen, die mir untergeben sind, also wenn mir die egal sind, dann bin ich ja, naja gut, da möchte ich jetzt nicht weiter auf eingehen, aber da kann sich jeder jetzt ein Bild drüber machen, wie sich die Geschichte weiterdrehen würde. Und dementsprechend halte ich es für sehr, sehr fragwürdig, dass sowas überhaupt existiert. Ja, und wir haben jetzt halt schon sehr, sehr viele Winkel angegeben, wieso man eben vielleicht weggehen sollte von sowas. Ne? Erstmal Subjektivität, ich kann einfach sagen, perlt an mir ab, ist mir egal. Und dann zweitens ist es wirklich ein Signal. Also ich weiß einfach mehr über dich dadurch, dass du beispielsweise auf sowas zurückgreifst. Ne? Bist halt einfach vielleicht nicht in der Lage, dich anders zu wehren und oder dass es wirklich dich irgendwie sehr, sehr stark gereizt hat. Ne? Also man hat es jetzt halt bei dir gemerkt, Tim, du hast ein Vokabular verwendet, was du normalerweise nicht verwenden würdest. Aber man hat einfach gemerkt, dass sich das sehr, sehr stark aufbringt. Und das ist ja auch ein valides Signal. Ja, dich hat es einfach derartig emotional aufgebracht. Und auch zum guten Recht. Aber
unnötig, Mann, das schockiert mich einfach.
Ja, natürlich. Also, natürlich.
Ich habe immer gedacht, ich bin weit weg von diesem Scheiß, den wir in China und in Russland haben. Dachte ich immer, ich bin richtig weit weg. Und ich musste in den letzten Monaten lernen, dass ich nicht richtig weit weg bin. Und da denke ich mir dann, okay, ja, ich bin jetzt bald fertig mit meiner Ausbildung hier, dann wäre ich ja eigentlich gut beraten, hier mein Heimatland zu verlassen, weil das ist ja hier absolut peinlich, wie das abgeht.
Ja.
Und ich denke mir, eigentlich ist das gerade völlig abstrus, dass da solche Gedanken überhaupt aufkommen.
Ja, so, also vollkommen, also meiner Meinung nach haben wir auch Beleidigung jetzt gut abgeholzt. Tatsächlich.
Einen Punkt würde ich gerne noch anbringen, und zwar ist ja auch ein wichtiger Punkt dabei, dass sich gesellschaftliche Werte wandeln. Wenn wir jetzt mal alle in uns gehen und vergleichen, wie ist unser Umgangston aufgebaut, wie ist unser Vokabular so gestaltet im Vergleich zu dem, wie das unserer Eltern gestaltet ist und wie das von unseren Großeltern gestaltet ist, dann merkt man, dass da eine deutliche Liberalisierung im Umgangston stattgefunden hat. Also für uns ist es deutlich normaler, ja, ich sag mal, schärfere Töne anzuschlagen, auch mal im Scherz eine Beleidigung rauszuhauen, also einfach im normalen Umgang mal sowas mit einfließen zu lassen, was für die Vorgängergeneration völlig unvorstellbar gewesen wäre als Umgang, was bei uns aber im Endeffekt ja zur Liberalisierung der Sprachkultur einfach beigetragen hat, dass das, egal wo jetzt die Prägung herkam, ich meine, das ist jetzt, vielleicht ist es eine degenerative Prägung, das
ich mag sagen, rein. Liberalisierung, Degenerierung, ja,
kontinuierlich. Also irgendwie eine Schiene, aber also Tatsache ist, es ist so.
Ja.
Und Tatsache ist auch, dass es nicht besser geworden in den Generationen, die jetzt nach uns gekommen sind. Also es sind schon zwei. Naja, und ich würde mal behaupten, dass es extrem schwer ist, da eine scharfe rechtliche Abgrenzung zu formulieren, weil, wie gesagt, wir haben ja den Umstand dessen, dass es, wie gesagt, sehr subjektiv ist. Das heißt, es ist sowieso schon eine Gefahr, dass hier Täter und Opfer ungleich behandelt werden, weil ja das Opfer subjektiv auslegen kann, dass es eine Beleidigung war, während der Täter subjektiv auslegen kann, so Moment mal, für mich war das noch nicht mal ansatzweise eine Beleidigung. Und wir sind jetzt sehr viel auf diesem Teil des Missbrauchpotenzials rumgeritten, was auch nachvollziehbar ist. Es hat ja auch einen aktuellen Anlass. Aber ich finde, ganz simpel ausgedrückt, ist es ja auch ein Problem dessen, wie durchsetzbar ist sowas, wenn wir akzeptieren, dass sich sowohl Werte als auch der Sprachgebrauch rasant wandeln und wir eben heutzutage vieles als deutlich normaler ansehen im Umgang miteinander. Also allein das macht es schon für mich irgendwie obsolet, diesen Straftatbestand weiterhin aufrechtzuerhalten.
Absolut richtig zusammengefasst. Also dass man andere aufgrund subjektiver Gefühle dann da mit rechtlichen Konsequenzen belangen kann, ist einfach ja das ineffizient der Hinsicht nach, dass du am Ende einen Prozess hast, der halt dann ein automatisiertes Anwaltsschreiben an jeden zuschickt, der irgendwie in irgendeiner Weise da vielleicht eine Angriffsfläche geboten hat, unabhängig davon, ob es so ist oder nicht. Und das verstopft ja dann auch einfach nur unseren juristischen Apparat mit unnötigem Käse. Also ich meine, ich glaube, die Richter in Deutschland haben eigentlich genug zu tun mit relevanten Problemen und sollten eigentlich damit auch ihre Zeit verbringen dürfen und nicht mit irrelevanten Sachen. Und deswegen müssen wir es ganz sicher irgendwann abschaffen. Und ich denke auch, dass, wie Simon das schon gesagt hat, das wird halt an der Wahlrunde dann entsprechend bestraft. Und das werden wir dann schon sehen im Februar, wie viel Prozent besagte Kanzlerkandidaten dann noch einsacken können.
Mhm.
Und da wird es dann generell mal einen Realitätswechsel geben, weil die Aussagen, ich meine, das war ja bei Christian Lindner auch so, dass er direkt gesagt hat, er sieht sich wieder als Finanzminister, und Scholz, der gesagt hat, er sieht sich direkt wieder als Kanzler, wo ich mich dann schon frage, wie weit die das dann auch selbst im Scherz sagen. So, weißt du? Ich meine, natürlich mit ernster Miene vor der Kamera und so, aber so tief im Innern, das muss ja eigentlich fast so sein, dass sie das selber auch nicht glauben. Weil das ist ja schon auch eine Kunst, das dann mit so steifer Miene zu sagen. Ich kann mich erinnern, da gab es diesen Ausschnitt aus den Nachrichten, wo Olaf Scholz dann gemeint hat, zu dem Wahlergebnis der SPD, wie sie irgendwie 13% haben oder so, wie er so meint, ja, das ist ein aufholbarer Rückstand. Der Nachrichtensprecher hat dann so... wo er dann kurz gedacht hat, er ist hier bei Sketch Comedy oder sowas. Und das finde ich genau richtig. Also genau so muss man auch damit umgehen. Man muss auch drüber lachen können. Und ich finde es auch wichtig, dass man mal offen und ehrlich sagt, dass einen das schockiert, dass es absolut beschämend ist, dass es in Deutschland so weit gekommen ist und dass ich aber durchaus Zuversicht habe, dass es einen dementsprechenden Wechsel, einen Paradigmenwechsel geben wird in diesem glaskopierten Gebäude, der das entsprechend dann auch regelt.
Ich will jetzt, wir haben viel über Beleidigungen gesprochen und ich glaube, das ist die rezente Entwicklung auch der relevantere Themenpunkt. Allerdings wird das heutzutage häufig immer noch vermischt. Ja, aber das ist eigentlich nicht selten der Fall, dass dann auch noch ein anderer Straftatbestand mit eingebracht wird. Und das ist eben der Volksverhetzung. Ja, da haben wir jetzt halt noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Wir haben es am Anfang definiert gehabt. Und hier sehe ich das viel, viel nuancierter. Auch hier sehen wir das Problem der Subjektivität des Ausdrucks. Ja? Und das ist für mich überall in diesen ganzen Paragraphen, die versuchen, die Meinungsfreiheit einzuschränken, eben, das haben wir jetzt schon zu Genüge breitgetreten, eben, dass es schwierig ist zu sagen, okay, was hat die Person jetzt damit versucht zu machen oder damit zu bewirken und wie hat das auf gewisse andere Personen oder Personengruppen gewirkt? Und, aber hier bei der Volksverhetzung ist es tatsächlich für mich einfacher zu sagen, okay, hier gibt es klare Tatbestände, wo ich sage, okay, ja, okay, jetzt ist irgendwo logisch so, ich würde jetzt halt sagen, wenn du öffentlich beispielsweise Gewalt ausrufst gegen gewisse Personenschichten, dass das dann ein Problem ist. Auf der anderen Seite würde ich aber auch, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, je nachdem, wie man es sieht, aber wenn beispielsweise gesagt wird, hey, wir wollen jetzt ein Scharia-Gesetz haben, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht auch schon vielleicht annähernd darunter fallen könnte, aber in eine ähnliche Richtung gehen könnte. Deswegen ja, würde ich gerne nochmal eure Meinung dazu hören.
Absolut, also ich meine, natürlich ist das jetzt durchaus nuancierter, deshalb, weil man den Straftatbestand dann nicht viel besser festhalten kann. Weil wenn ich jetzt Gewalt ausrufe gegen eine bestimmte Gruppe, dann ist das ja objektiv nachvollziehbar. Und ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt sagen würde, Zitat, die scheiß Schwulen oder sowas, ist das dann eine Volksverhetzung in dem Sinne gegen diese Gruppe? Oder ist das dann wieder nichtig, weil es ja keine Beleidigung gegen irgendeine Person ist? Weil auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagen würde, Zitat, die Schwulen sollten wieder verbrannt werden oder sowas, dann müsste es ja Volksverhetzung sein, würde ich jetzt annehmen. Aber wenn man jetzt eine Gruppe an sich beleidigt, dann ist es ja wahrscheinlich wieder keine Beleidigung, weil man es nicht zurückführen kann, wer dann das Anklagerecht hat. Und Volksverhetzung braucht ja, soweit ich verstehe, schon einen konkreten Aufruf zur Gewalt, außer jetzt in diesem Nationalsozialismus-Kontext. Aber ich denke, das ist ja jetzt auch im deutschen Recht spezifisch. Also das heißt, wird jetzt wahrscheinlich im internationalen Vergleich dann nicht so spezifisch auf die INS-Zeit zurückzuführen sein.
Das hat jetzt, also ja, es ist so schlimm. Also das ist eine Folge, wo ich mich eigentlich dauerhaft eigentlich gerne von allem distanzieren würde, was Tim so raushaut. Aber
habe ich denn gesagt? Ich habe doch extra gesagt, das geht ja darum, so weit müssen wir schon noch sein, dass man solche Aussagen noch überprüfen darf und da auch drüber reden kann, weil sonst sind die ja wirklich eingeschränkt in unserer Meinung. Ja. Wir machen ja hier konstruktive Beleuchtung der Tatsachen. Also
ich lasse mich auch von meinem internen und von externen Drücken nicht dazu verleiten, mich hier in einer Debatte einzuschränken, in der es um freie Meinungsäußerung geht.
Ja, absolut. Und ich meine, dass ich kein Problem mit irgendwelchen Gruppen habe, das wissen sowieso alle Zuhörer. Also jeder, der mir schon zwei Folgen zugehört hat, weiß, dass ich weder mit Homosexuellen noch mit Religiösen oder sonst irgendwas ein Problem habe. Dass ich aber durchaus jemand bin, der solchen Dingen gerne auf den Zahn fühlt. Und das muss ja wohl machbar sein.
Du dürftest gerne zur Verifizierung dieser Aussage noch ein paar ausgewählte Flaggen hinter dir an die Wand hängen. Nur damit es klarer wird. Aber ansonsten, ich finde, du hast schon ein
paar... Ich habe überhaupt keine Zugehörigkeit zu irgendeiner ideologischen Gruppe. Ich möchte einfach nur rausfinden, wie weit das hier sinnhaft oder auch ethisch unsinnhaft sein kann. Und das ist ja eigentlich das, worum es gehen soll in einem gesellschaftlichen Diskurs, oder? Dass man mal mit der Absicht, hier etwas rauszufinden und konstruktiv was zu diskutieren, dass man damit auch seine freie Meinung äußern darf, damit man diesen Weg der Findung auch gehen kann.
Also einmal gibt es diesen Ursprungscharakter des Volksverhetzungsparagrafen, nämlich dessen, dass man eben die Verbrechen der NS-Zeit nicht leugnen sollte, explizit den Holocaust, was natürlich aus internationaler Perspektive einen Vergleich schwierig macht. Ja? Also wir reden hier von einem Straftatbestand, der vor allem jetzt bei uns in Deutschland Sinn ergibt, aber im internationalen Kontext einfach kein Pendant findet. Also gerade durch diesen Ursprungscharakter, der nur bei uns eine rechtliche Grundlage gefunden hat, ist es so, dass in allen anderen Ländern das einfach nicht existiert. Ja, weil zum Beispiel jetzt, wenn wir es mit den USA vergleichen, wo halt Meinungsfreiheit quasi völlig uneingeschränkt ist, also man darf wirklich eigentlich jede Meinungsäußerung tätigen, da gibt es logischerweise keine Einschränkung dessen und die können dann im öffentlichen Raum auch Dinge kommunizieren, die bei uns eben halt unter dem Straftatbestand der Volksverhetzung nicht kommuniziert werden dürften. Und das macht es halt schon mal schwierig, irgendwie da in einem allgemeingültigen Blickwinkel drauf zu schauen. Es ist ganz eindeutig, dass es was Spezifisches jetzt im Kontext deutscher Historie und deutscher Politikgeschichte einfach ist. Und ich bin auch der Meinung, dass das durchaus irgendwie seine Sinnhaftigkeit hatte, dass wir das eingeführt haben, erstmal als rechtliche Grundlage. Einfach weil es ja auch einen Präventionscharakter hatte, das so einzuführen. Dann aber geht es jetzt erweitert darum, dass wir halt eben diesen zum Beispiel Aufruf zur Gewalt haben oder das ist nämlich auch etwas, die Diffamierung von Gruppen. Also du könntest nämlich auch eine spezifische Gruppe aufgrund von Herkunft, Religion oder anderen Faktoren diffamieren und damit auch den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Und das ist dann was halt in Konflikt damit steht, wenn du jetzt Kritik übst zum Beispiel. Also jetzt, wenn du versuchst, irgendwie im Sinne von einer wahrheitsbasierten Diskussion irgendwelche Argumente auszuführen oder generell halt einfach Kritik zu üben an Gruppen, dann kann es sein, dass dich eben der Straftatbestand der Volksverhetzung in der Debatte eventuell unnötig einschränkt, weil du versuchst, den nicht zu erfüllen. Also du lässt explizit Argumente aus, bei denen du denkst, okay, das könnte jetzt zu weit gehen oder das könnte einfach zu hart sein. Das könnte mir ausgelegt werden, als dass ich diese Gruppe generell irgendwie herabwürdigen möchte. Und das muss ja gar nicht sein. Also man kann ja über viele Missstände zum Beispiel sprechen und die nicht als Anklagepunkt aufführen, sondern einfach nur als Tatsache, die man anführt in einer Argumentation. Und das ist eben etwas, was gerade im Kontext der öffentlichen Diskussion, finde ich, ein valider Punkt ist, warum man sagen kann, hier ist der Straftatbestand der Volksverhetzung vielleicht auch einfach ein Bremsklotz im öffentlichen Diskurs und verhindert zum Beispiel scharfe, aber angebrachte Kritik, weil man sagt, okay, die richtet sich halt nun mal an gewisse Gruppen und die werden dann durch diesen Paragraphen selektiv geschützt. Und das ist dann der zweite Punkt, den ich anführen würde, ist eben dieser selektive Charakter, dass es nämlich nicht so ist, dass es irgendwie einen Grundsatzkatalog gibt, was macht denn jetzt eine Gruppe aus, die dadurch betroffen ist, sondern in der Regel ist das Auslegungssache und in der Regel werden schutzbedürftige Gruppen darunter gezählt. Das heißt, es muss schon mal den Faktor irgendwie erfüllen, dass es zum Beispiel eine Minderheit ist oder dass die Gruppen in irgendeiner Form verfolgt wurden historisch, was ein historisches Argument ist, was also mit Aktualität wenig zu tun hat und damit halt irgendwie an sich schon auch, ich finde, auslegungstechnisch kontrovers zu betrachten ist, weil ja eben das eine Selektivität darstellt. Man sagt, okay, hier werden Gruppen geschützt, aber welche Gruppen werden denn geschützt? Wird grundsätzlich jede Institution, alles, was diesen Begriff Gruppe tragen kann, wird das grundsätzlich geschützt oder ist es eben doch eher so, dass wir, wie ich gesagt hatte, da von Minderheiten sprechen oder von anderen eher spezifisch definierten Gruppen der Gesellschaft, die vom Straftatbestand der Volksverhetzung geschützt werden. Und an sich sollte es ja schon irgendwie diesen Bestand der Allgemeinheit einnehmen, also dass auch jetzt zum Beispiel der Aufruf zur Gewalt gegen Heterosexuelle oder so, dass der genauso als Volksverhetzung gewertet wird wie gegen Homosexuelle. Also klar, ich verstehe die Argumentation, ich verstehe, wo die Leute herkommen, die das so auslegen, aber trotzdem sollte ja ein Gesetz vor allem auch dem Strafmaß, mit dem es daherkommt, diesen Faktor der Allgemeingültigkeit für mich erfüllen.
Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Ich meine, also die Tatsache, dass eine bestimmte Präferenz oder Gruppenzugehörigkeit eben weniger stark ausgeprägt ist wie eine andere, ist eigentlich an sich keine Grundlage dafür, dass eine Ungleichbehandlung stattfinden muss. Also der Aufruf an Gewalt ist ja eigentlich das, worum es in dem Bestrafungsakt gehen sollte und nicht die Tatsache, an wen das gerichtet ist. Weil ich meine, statistisch betrachtet wäre ja dann die Frau oder die Gruppe der Frauen auch keine Minderheit. Das ist ja auch wieder weird. Also das wird ja oft so dargestellt, weil das irgendwie im wirtschaftlichen Kontext oder sowas besprochen wird, dass es zu wenig DAX-Vorständinnen gibt. Aber wenn man nicht die DAX-Vorständinnen-Gruppe beleidigt, sondern die Frauen, die ja irgendwie 50,8% ausmachen oder so, dann wäre das ja wieder legitim. Das ist ja völliger Käse. Also, da muss ich dir ja zustimmen.
Ich betrachte das immer so ein bisschen aus der, ja, vielleicht bin ich da geprägt durch mein Studium der österreichischen Schule, aber ich gucke immer drauf, okay, was ist denn Ziel und was ist Zweck, was ist das Werkzeug, das Mittel, was ich versuche einzusetzen. Und das Ziel ist für mich hier nicht ganz klar und im schlimmsten Falle ist das Mittel zum Zweck geworden. Und das würde ich gerne mal versuchen zu ein bisschen auszulegen. Und zwar, was ist denn überhaupt das Ziel beispielsweise dieses Paragraphen, dieses Straftatbestandes? Ja, ich möchte irgendwie Menschen schützen. Das ist ja vielleicht irgendwie grob und das würde ich auch unterschreiben. Das ist ein gutes Ziel. Das ist, als Gesellschaft brauche ich das. Aber dann ist für mich die Frage, ist das beste Mittel dafür? Ja, und hier kommt eben besagte Peigung rein, ja, eine Evaluation von Mitteln zum Ziel. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben nicht das beste Mittel ist, das zu tun. Und das geht tatsächlich wieder zurück auf ein Argument, was ich vorhin gemacht habe. Angenommen, ich äußere jetzt beispielsweise irgendwie sowas, dass ich irgendwie gewisse Gesellschaftsgruppen nicht mag oder dass ich denen gerne irgendwas oder möchte, dass denen irgendwas passiert oder was, etwas, ja, dann ist es doch eigentlich mehr ein Signal, dass diese Person irgendwie erstmal Probleme hat wahrscheinlich und zweitens mal vielleicht auch einfach gemieden werden sollte, ja, das ist halt einfach zu sagen, so, okay, wir können ihn auch in nicht rechtlichem Rahmen schädigen, indem wir sagen, hey, du bist jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr im Freundeskreis. Oder wenn wir jetzt irgendwie sagen, hey, ich kann mir jetzt halt aussuchen, ob ich vielleicht wirtschaftlich mit dir interagiere oder nicht. Das ist natürlich in unserer recht anonymen Gesellschaft schwieriger. Ja, aber ich kann mir durchaus Szenarien vorstellen, in denen man einfach sagt, so eine Person ist halt einfach nicht willkommen im öffentlichen Raum. Und es ist halt nicht, dass wir irgendwie sagen, wir müssen sie wegsperren oder so, sondern solange sie beispielsweise einfach keinen physischen, irreversiblen Schaden anrichtet, indem sie sagt, okay, meiner Drohung mache ich geltend und mache XY, was ich eben angedroht habe, ja, sei denn das tritt ein, dann lasse ich diese Person doch einfach so sein, wie sie sein möchte und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss ich ja auch erstmal herausfinden, hey, diese Person hat ein Problem mit anderen Personenschichten, woher kommt das denn, wieso denkt diese Person? Und heutzutage beobachten wir das sehr, sehr häufig, beispielsweise derartige Kommentare, die beispielsweise unter diesen Straftatbestand fallen würden, geäußert werden. Und wenn ich sehe, dass sowas häufig vorkommt, dann muss ich mich doch fragen, okay, wieso ist denn sowas? Das ist ja auch wieder ein Signal von Unzufriedenheit von verschiedenen Individuen in der Gesellschaft. Und wenn ich das einfach unterdrücke, dann ist es einfach wieder zu sagen, okay, dann packe ich es in den Untergrund. Und soweit ich mich zurückerinnere, war das ja auch einer der Argumente, wieso man, wie du es vorhin schon angesprochen hast, Tim, die NPD eben nicht verboten hat, weil man sagt, man möchte vielleicht auch nicht, dass gewisse Strömungen dann in den Untergrund verschwinden, wo man sie vielleicht dann einfach nicht mehr sieht und eben, wo sie kein Signal mehr sein können für hey, wir müssen uns vielleicht einfach mit diesen Menschen ja beschäftigen. Wenn man irgendetwas gelernt hat, ist, nur wenn man etwas verbietet, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Ja, also schauen wir uns beispielsweise die Prohibition an. Es hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Menschen aufgehört haben, Alkohol zu trinken, sondern es hat einfach dazu geführt, dass wir Schwarzmärkte hatten, dass wir extrem viel Kriminalität hatten, die dadurch irgendwie mit beeinflusst wurde. Und Gleiches gilt doch auch für Meinungen, ja. Also ich muss mich doch einfach mit der Ursache dieser Meinung auseinandersetzen. Und natürlich, das kann halt irgendjemand sein, der halt irgendwie eine gewisse Prägung hat. Okay, ja, aber vielleicht auch soll ich dem, muss ich mich mit dem auseinandersetzen und dieser Person zuhören und vielleicht irgendwie, ich will nicht sagen, diese Person überzeugen, weil darum soll es eigentlich im Diskurs nicht gehen, aber mich zumindest mal in die Person versuchen hineinzuversetzen und in eine Position begeben, in der diese Position dieser Person geäußert werden kann. Und deswegen finde ich auch hier wieder sehr, sehr schwierig. Denn auch an sich können die sagen, hey, auch wenn du zur Gewalt aufrufst, so, solange nichts passiert, ist doch, also wie gesagt, ist schwierig und wir haben da auch im Vorhinein drüber geredet, ja, über Drohungen, Androhungen, dass man ja, dass allein schon die Erwartung, dass sowas passiert, das Verhalten beeinflussen kann. Naja, aber das ermöglicht es halt eben wieder, dieses ganze Ding auszuweiten und der Interpretation Spielraum zu lassen. Und das ist immer diese Sache. Ich würde an sich viele Gesetzestexte oder viele Bestände fast schon schwarz-weiß haben wollen. Ich möchte so wenig Spielraum für Interpretation wie möglich haben, damit es eben so wenig missbraucht werden kann wie möglich. Und eben alles, was auf Meinung basiert, die ja, also es ist ja inhärent subjektiv, listet all dieses zu. Deswegen finde ich halt eben diese Einschränkung der Meinungsfreiheit sehr, sehr fragwürdig auf vielen Ebenen. Wie gesagt, diese Volksverhetzung kann ich noch irgendwo sehen, aber eben die Argumente, die ich gerade dargelegt habe, Richtung Signal und dass wir eben vielleicht auch einfach da besser irgendwie zuhören müssen, schon sehr valide.
Also ja, und ich finde, man muss ja auch mal irgendwo einfach sagen, dass man manche Leute dann auch einfach mal in ihrer Misere halt stecken lassen muss und dann muss man sich da auch nicht weiter drum kümmern. Also ich meine, guck dir doch mal diese Neonazi-Versammlungen an. Also das ist ja jetzt auch nicht gerade die Creme de la Creme der Schöpfungskette, die da sich versammelt hat. Und was erwartest du jetzt davon? Also da würde ich jetzt keine nietzscheanischen Meisterwerke sehen. Das würde ich nicht erwarten. Ja, und dann kommt halt natürlich wieder irgendein Dünnpfiff bei rum, ja, wenn die sich treffen und was absprechen oder was auch immer. Und dann muss man das auch mal Dünnpfiff sein lassen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir eigentlich, glaube ich, genug Straftaten in Deutschland haben, die wir eigentlich wirklich verfolgen sollten und genug Missstände, die dem Rechtsapparat eigentlich die Kalender schon füllen würden. Und das halt dann so aufzubauschen, das ist halt das, wo ich mir denke, so, dann haben wir zu viele Anwälte im Land, wenn's Leute gibt, die sich darauf spezialisieren, dann gibt es zu viele davon. Dann muss das vielleicht mal wieder schwer werden, das Staatsexamen, damit die das nicht mehr alle schaffen. Also, vielleicht muss man, ich weiß, was man machen muss, man müsste ein paar Rechenaufgaben einfügen. Dann würde die Durchfallrate direkt skyrocketing. Ja?
Ja, die sehen das Zeichen für Integral und dann legen sie das Buch nieder.
Genau. Einfach mal bei dem Paragraphen-Ding ein so ein Ding weglassen.
Ja.
Ich würde schon nochmal darauf eingehen, dass ich persönlich finde, dass dieser Bestand der Drohung, also im spezifischen Fall des Paragraph zur Volksverhetzung, jetzt dieses Androhen von Gewalt oder Aufrufen zu Gewalt gegen Gruppen, das ist schon der Punkt, den ich daran sehr valide finde, was jetzt aber nicht deinem Bedürfnis nach Schwarz-Weiß-Recht irgendwie entgegensteht, finde ich.
Ja.
Weil, also das ist ja auch was sich sehr klar definieren lässt. Wobei ich mir da in den Kopf gekommen ist, dass ja zum Beispiel die Partei Die Partei, was ja eine Satirepartei ist, aber Sinnhaftigkeit von Satireparteien jetzt mal dahingestellt, die haben ja damit stark gespielt. Also die haben ja zum Beispiel diese Wahlplakate gehabt mit hier könnte ein Nazi hängen oder so oder Nazis töten, Punkt. Dass es halt dann eben kein Aufruf zur Gewalt ist, sondern eine ja, eine faktische Aussage, ja. Also man kann sehr stark einfach mit diesem, ja, mit der Auslegung dessen, was jetzt ein Aufruf zur Gewalt ist, spielen, ohne dass man jetzt keinen Aufruf zur Gewalt machen muss oder das komplett vermeiden muss. Allerdings würde ich schon sagen, dass es hierbei um Prävention geht. Also genauso wie die Androhung von Gewalt gegen eine Einzelperson etwas ist, was durch Prävention beantwortet werden können muss. Also es kann nicht sein, dass da draußen jemand rumläuft und sagt so, ja, ich würde dich jetzt gerne mit einer Axt ermorden und du kannst dagegen absolut nichts tun. Und der kann dir in allen Kleinigkeiten seinen konkreten Plan erzählen, wie er das jetzt am besten machen würde, wie er in dein Haus einbricht, wie er dich dann zerlegt, wo er dich vergraben kann und du bist einfach machtlos und musst sagen so, ach ja, schön, dass du deine Meinung jetzt so offen vor mir geäußert hast. Ich melde mich dann wieder, wenn du es versucht hast. Also klar, du kannst irgendwie dann selbst präventiv tätig werden und versuchen, dich davor zu schützen, wenn er dir seinen Plan erzählt. Aber ich sehe es schon so, dass da irgendwie die Schutzfunktion des Staates greifen können sollte. Also zumindest in meinem Verständnis. Wenn mir jemand offen Gewalt androht, dann sollte es auch ein Staatsorgan geben, an das ich mich wenden kann, um präventiv mich davor zu schützen, dass diese Person gegen mich Gewalt ausübt. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass die Person gleich irgendwie weggesperrt wird, aber zumindest sollte die dann Maßnahmen ergreifen, dass mir nicht geschadet werden kann.
Ich finde, bei sowas kann man auch einfach so eine Instant-Bewährung für solche Sachen einfach mal aussprechen. Also wenn jemand jetzt irgendwie postet und sagt, er macht jetzt einen Gewaltaufruf gegen Gruppe X und dann muss man ja nicht den ins Gefängnis stecken oder sonst was, sondern dann wird er einfach deswegen direkt halt beobachtet, wie sich das weiterentwickelt, dass man praktisch wie so eine Bewährung hat, so nach dem Motto, du kannst, es muss ja irgendwo noch möglich sein, sich daneben zu benehmen. Ja, also das müssen wir ja erwarten, dass sich Leute daneben benehmen werden und dass es immer wieder passieren wird. Und wir können die ja nicht alle einsperren, weil dann müssten wir ja alle einsperren irgendwann. Ja, also das ist, wie Warren Buffett mal gesagt hat, wenn du mit dem Polizeiauto dem anderen 500 Kilometer hinterher fährst, dann wirst du ihm schon irgendwann Strafzettel verpassen können. Und das darf ja auch nicht so sein, dass das unsere Herangehensweise ist. Aber wenn jemand sich dann mal von sich aus so äußert, also nicht einfach, dass wir alles überwachen und dann das rausfinden, sondern wenn jemand von sich aus sich so äußert, dass er Hass aufruft, dann muss das halt beobachtet werden. Und wenn er das dann wieder macht, dann muss man halt mal entsprechend einfach einen Brief schreiben. Und da muss es ja kein Strafgeld oder sonst was geben, sondern man kann dem ja auch einfach klar machen, dass das so nicht geht. Und wenn er es wieder macht, dann kriegt er halt eine Strafe. Und ich glaube, das muss man ja den Leuten schon auch mal so beibringen, weil dieses perfekte Spiel von wegen, das dann automatisiert verklagt wird und so weiter, das ist doch, sind wir wieder beim Thema, ja, das ist völlige Ressourcenverschwendung. Also da sehe ich die Staatsquote schon nicht mehr bei 60%, sondern bei 0,6% hier, wie das eigentlich sein müsste, wenn das so solche Formen annimmt. Ja, also das kann es nicht sein, Freunde, das kann es wirklich nicht sein. Und ja. Also eine Staatsquote 0,6%, da wären wir doch alle happy, oder? Also wer würde sich da noch aufregen?
Wahrscheinlich, ja. Aber
die auf jeden bauen Fall nicht die Straßen, sondern nur die Straßenpfosten.
Ja, also auf jeden Fall gute Relativierung und eben auch etwas, mit dem man das Ganze in eine objektive Schiene leiten kann, ja? Also Androhung physischer Gewalt beispielsweise ist das, oder also das ist für mich ein viel, viel klarerer Tatbestand als viele der anderen eben in dem Paragraph 130 Volksverhetzung vorkommenden Tatbeständen, die man eben dann verwenden kann, um Leute da darunter dann irgendwie anzuklagen. Und das ist eben das, was für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich irgendwie irgendwas habe, wo ich mich objektiv, wo jeder sagen würde, okay, ja, das ist Gewalt, so, das ist physische Gewalt, die ich androhe. Wobei, ja, also ich meine auch Meinungsfreiheit im Sinne von, hey, wenn der jetzt sagt, er hat jetzt diesen Plan mit deiner Axt, ne, Tom, dann kommt er vorbei, dann zumindest, wenn er es gesagt hat, dann kannst du dich à la Kevin allein zu Hause vorbereiten und kannst alle Vorkehrungen treffen, dass das Ganze nicht eintritt.
Wobei ich dann schon lieber amerikanischer Staatsbürger wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, das weil ist dann einfach. Ist der Vorbereitung doch nochmal einfacher.
Er kommt aber auf den Bundesstaat auf, auf den
Wohnsitz. Ja, stimmt, ja.
Wisconsin ist gut.
Wisconsin, okay. Ja.
War das, War das nicht da, wo dieser eine Minderjährige mit dem Sturmgewehr da diese Demonstranten da erschossen hat und die hatten auch noch eine andere Hautfarbe als er und dann gab es da ein Riesendrama?
Meinst du Kyle Rittenhouse?
Ja, genau. Und dann hat sich doch irgendwie rausgestellt, dass das in dem Land völlig in Ordnung ist, dass ein Minderjähriger mit einem Sturmgewehr durch die Gegend läuft, solange das Sturmgewehr irgendwie seinem Opa gehört oder so. Das fand ich richtig komisch.
Auf jeden Fall, der Gute ist freigesprochen worden.
Ja, genau.
Die genauen Umstände weiß ich jetzt halt nicht mehr, in welchem Bundesstaat. Weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass er jetzt mittlerweile Gun-Influencer ist. Ja. Das kann noch was werden.
Wer hätte es gedacht?
Ja, kann man halten von was man möchte. Anyway. Also, ich glaube, unsere Meinung ist schon recht stark rausgekommen, was wir davon halten. Und auch wenn wir viel gerantet haben, würde ich doch sagen, dass es definitiv auch konstruktive Ansätze jetzt in den letzten 70 Minuten gab, mit denen man tatsächlich recht einfach das Ganze umstrukturieren könnte. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Kernpunkt hier. Meiner Meinung nach muss das nicht überkompliziert sein, was jetzt halt hier vorgenommen wird, um die jeweiligen Tatbestände oder jeweiligen Ziele, wie ich es vorhin gesagt habe, zu erfüllen. Ja? Im Sinne von Sicherung der öffentlichen Freiheit und im Sinne auch von, okay, wir wollen eine demokratisch-freiheitliche Gesellschaft, in der eben das, was geäußert wird, als Signal gilt kann und in der es aber auch Sachen gibt oder Aussprüche gibt, die man eben nicht von sich geben sollte oder darf. Ich glaube, da haben wir jetzt schon einiges gegeben. Es war ein Thema, was uns allen sehr, sehr am Herzen lag, wahrscheinlich Tim am meisten. Gehört hat. Vielleicht können Tom und ich uns einfach auch ein bisschen besser zurückhalten, wer weiß. Aber vielen lieben Dank euch beiden. Habt ihr denn noch irgendwas, was ihr loslassen wollen würdet? Irgendwelche Flüche, Beleidigungen, Verhetzungen?
Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht mit der Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter mit körperlicher Züchtigung in der Erziehung.
War wieder unkontrovers.
Wir machen unseren Konservativismus-Trip jetzt hier. Jetzt geht's ab. Wie lange muss das Lineal des Lehrers sein, dass er dir auf die Finger haut, ey?
Wie hart muss das Leder des Gürtels gegerbt sein? Da gibt es ganz, ganz klare Richtlinien.
Die DIN A so und so.
Ja.
Ich denke, alles Relevante wurde gesagt. Das war, wie gesagt, kein Aufruf, irgendwie die historischen Grundlagen, zum Beispiel des Volksverhetzungsparagrafen irgendwie anzugreifen. Aber ich finde, wir haben schon gerechtfertigt, das Ganze mal ins rechte Licht gerückt und einen kritischen Blickwinkel auf diese beiden Paragraphen werfen können. Und ich hoffe, dass das den ein oder anderen doch nochmal angeregt hat, über das nachzudenken, was man unter freier Meinungsäußerung versteht und ob jetzt der deutsche rechtliche Rahmen wirklich das Nonplusultra dessen ist, was man unter freier Meinungsäußerung versteht oder ob es da nicht noch einen anderen Blickwinkel drauf geben könnte.
Also wenn ich den Zuhörer oder Zuschauer schaue in unserer YouTube-Gang mit irgendwas lassen könnte, dann ist es, versucht zu bewerten, was ist das Endziel, was du versuchst mit irgendeiner gesellschaftlichen Intervention und das auch in wirklich gesamtheitlichem Rahmen. Und wenn wir das machen würden, ich glaube, dann wären wir als Gesellschaft viel, viel weiter. Das nur meine Two Cents und wir hoffen natürlich, ihr habt irgendwas gelernt. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne in diese Diskussion einsteigen würde, gerne weiterleiten. Wir freuen uns über Wachstum. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.